Und ich glaube, wir vergessen ganz oft, dass das ja tatsächlich kein Sex ist, was im Porno zu sehen ist oder diese Riesenplakate haben nicht viel mit wirklichem Sex zu tun. Und im Porno, die Leute haben keine Lust, sondern sie haben eine Tablette genommen. Es war noch nie so viel Wissen vorhanden wie jetzt, so leicht zugänglich. Aber es gibt kaum jemanden, der sich damit beschäftigt. Man tut es eben erst, wenn die ersten Probleme auftauchen im Bett. Es masturbieren Männer wie Frauen viel zu kurz, mit angespanntem Körper, nicht tief atmend. Männer oft noch zu Pornos, also zu Bildern. Sie sind nicht bei der Sache, sondern im Kopf. Und die Fläche, die bespielt wird, ist halt winzig.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Susanne Rehlein. Die Journalistin und Autorin beschäftigt sich in ihrem aktuellen Buch Ab ins Bett, sexuelle Späterziehung, mit einem Thema, das uns alle betrifft, über das aber viele lieber schweigen: unser Sexleben. Offen, klug und mit feinem Humor spricht sie über Scham, Lust, Pornografie, partnerschaftliche Intimität und die Frage, warum wir nie wirklich gelernt haben, über Sexualität zu sprechen, geschweige denn sie bewusst zu leben. Ich wollte von ihr wissen, wie wir alte Muster verlernen, Nähe neu entdecken und warum es manchmal hilft, einfach gemeinsam zu lachen, auch dann, wenn im Bett mal etwas schief geht. Wenn dir diese Episode von Gender Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über unser aller Sexleben zu sprechen, um über dein Buch Ab ins Bett zu sprechen und vielleicht gemeinsam herauszufinden, warum das alles immer noch so ein Tabuthema bei uns allen ist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf und lass uns das machen.
Ich habe vorhin schon erzählt, es ist gar nicht so leicht, viele Informationen über dich zu finden, weil so arg viel gibt es eigentlich online gar nicht, außer deinen vielen Büchern natürlich, die du geschrieben hast und die Publikationen drumherum. Deshalb mal für alle, die dich heute zum ersten Mal quasi in Farbe sehen oder auch nur hören, kannst du vielleicht mal einmal damit anfangen und erklären, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist?
In Farbe ist gut, schwarz. Sex war für mich immer, ich war eine traurige junge Frau und Sex war für mich immer belebend und so eine Möglichkeit, wow, mich ins Leben zu schieben und glücklich zu sein und lebendig zu sein. Und es hat aber nie besonders gut funktioniert und deshalb habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht, erstmal mein Sexleben zu revolutionieren und habe dann begriffen, dass eigentlich bei niemandem der Sex wirklich super funktioniert und habe dann ganz viel gelernt und mich damit beschäftigt. Und über Sex geschrieben habe ich schon als ganz junge Frau. Mich haben immer diese Momente interessiert, in denen man kurz zu sich kommt, während man es tut. Diese absurden Momente, wenn man so merkt, hier funktioniert was nicht oder wie sehe ich gerade aus oder was mache ich denn hier um Himmels Willen und wer ist dieser Mensch, der hier über mir ist? Das fand ich schon immer total witzig und finde es auch noch witzig und manchmal fast witziger als den Sex selbst. Also ich schreibe schon immer über Sex und über Sex zu sprechen und aufzutreten und zu zeigen, wie man, was man mit einem Penis machen kann, was man mit einer Vulva machen kann, das mache ich noch nicht so lange und freue mich deshalb besonders, dass ich heute hier sprechen kann.
Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist irgendwie so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also keiner will so wirklich offen darüber sprechen, mit wenigen Ausnahmen wie dir. Dabei ist das ja eigentlich ein Thema, das uns schon immer beschäftigt, logischerweise. Also es gibt ja kaum ein Thema, das uns länger beschäftigt als genau dieses. Warum denkst du denn, dass wir uns da immer noch so schwer tun, einfach mal offen drüber zu sprechen?
Ich glaube, so seltsam das klingt, 2025, da wirken ganz alte Strukturen, die seit Jahrhunderten überliefert und uns quasi ins Rückenmark gefräst sind, patriarchal, kirchlich, was auch immer. Sex ist mit Scham und Ängsten, Versagensangst und solchen Sachen verstellt. Und man muss darüber hinweggehen, um sich frei bewegen zu können, um frei Sex machen zu können. Und das ist wirklich ein Riesending für viele Menschen. Das sollte man nicht meinen.
Und gleichzeitig haben wir aber irgendwie ja so eine Verzerrung in diesem Thema, seit es das Internet gibt und seit es natürlich auch Pornografie im Netz gibt und das für jeden auch kostenlos verfügbar ist, man da gar nicht mehr groß in irgendwelche Videotheken, hinter irgendwelche Vorhänge in verruchte Räume gehen muss, um sich VHS-Kassetten zu suchen, sondern man hat das alles online. Aber trotzdem ist da immer noch dieser Abstand da. Was macht das eigentlich mit uns? Also, dass das Thema auf der einen Seite allgegenwärtig in unserem Medienkonsum ist, dass wir die ganze Zeit Inhalte dazu mitbekommen und auch im Zugriff haben und auf der anderen Seite aber trotzdem da irgendwie nach außen hin wir selbst ganz individuell so zurückhaltend sind.
Dazu fällt mir ein, dass kurz nach der Wende es so einen Aufschrei gab unter ostdeutschen Frauen, die gesagt haben, die Pornografie ruiniert uns unseren freien Sex. Man sagt ja immer, die Ostdeutschen wären freier mit der Sexualität. Und ich glaube, wir vergessen ganz oft, dass das ja tatsächlich kein Sex ist, was im Porno zu sehen ist oder diese Riesenplakate haben nicht viel mit wirklichem Sex zu tun. Und im Porno, die Leute haben keine Lust, sondern sie haben eine Tablette genommen und werden dafür bezahlt, dass sie das machen, was sie denn machen. Sex ist im Zweifelsfall unter der Bettdecke und nicht zu sehen. Also wir lernen ganz viele falsche Sachen, die uns nicht gut tun, die uns taub machen, die unser Fühlen behindern. Und was Männer angeht, sagt man ja oft, die sind visuell. Und die Frage ist, ob das wirklich so stimmt oder ob das von Pornos angelernt ist. Ich will gar nichts gegen Pornos sagen. Im Zweifelsfall ermöglichen die, glaube ich, vielen Leuten, die sonst keinen Zugang, also gar keinen Zugang zu Sexualität hätten, so eine Möglichkeit, dahin zu kommen und was zu haben. Aber man sollte das wirklich prüfen und sich immer, immer bewusst machen, dass es kein Sex ist und es auf keinen Fall als Handlungsanweisung nehmen.
Sorgt es aber vielleicht nicht auch gerade bei Menschen, die vielleicht ein bisschen schüchterner sind, die zurückhaltender sind, die vielleicht auch so ein Thema mit ihrem eigenen Selbstwert haben, sorgt es bei denen nicht vielleicht auch dazu, dass sie vollkommen falsche auch Erwartungshaltungen an sich selbst haben und vielleicht dann auch an die jeweilige Partnerin oder den jeweiligen Partner, weil man irgendwie das ja so sieht, dass die anderen das ja anscheinend so machen und das dann aber in der Realität so irgendwie anders aussieht.
Davon würde ich ausgehen. Das ist sehr gefährlich, glaube ich, gerade für junge Menschen. Man sagt ja, dass sie im Alter von, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob 7 oder 11 das erste Mal mit harter Pornografie konfrontiert sind. Und es wird nicht groß darüber geredet und es wird nicht von den Eltern mit den Kindern gesprochen. Also natürlich in Ausnahmefällen schon. Ich glaube, dass das wirklich, wirklich gefährlich ist.
Dein aktuelles Buch Ab ins Bett hat den Untertitel Sexuelle Späterziehung. Das klingt so ein bisschen wie so eine Einladung, so eine vielleicht sogar amtliche Einladung zum Nachsitzen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass du sagst es gerade auch und mit den Eltern spricht man normalerweise da nicht, mit Ausnahmen, aber es ist ja da auch so schwierig. Also müssten wir uns eigentlich mal wirklich nochmal auf die Bank setzen sozusagen und nachsitzen und im besten Fall dein Buch lesen oder auch andere Medien dazu konsumieren, die das Ganze mal sachlich beleuchten?
Ich glaube, man sollte alle Medien konsumieren, die es dazu gibt. Und im Zweifelsfall auch mal ein Porno, aber Es gibt alles Mögliche. Es gibt Lehrfilme auf YouTube. Man kann Kurse besuchen, entweder mit Holz- und Plüschgenitalien oder mit den echten. Man kann alle möglichen Bücher lesen, unter anderem meins. Weil wir haben es einfach nicht gelernt. Wir haben es in der Schule nicht gelernt. Wir haben es von den Eltern nicht gelernt. Wir haben diesen Porno-Einfluss und den Rest haben wir uns selber zusammengestümpert und hat ja auch Spaß gemacht und war ja auch lustvoll und ganz viel kriegt man ja auch über Trial and Error heraus. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, gewisse Dinge sich anzueignen. Es macht nur keiner. Es war noch nie so viel Wissen vorhanden wie jetzt, so leicht zugänglich. Aber es gibt kaum jemanden, der sich damit beschäftigt. Man tut es eben erst, wenn die ersten Probleme auftauchen im Bett. Und es wäre doch viel schöner, wenn diese Dinge schon viel eher benutzt werden oder genutzt werden könnten und einfach helfen könnten.
Wo finde ich denn da die richtige Balance zwischen Vorwissen, Vorbereitung, Lesen, mich mit dem Thema beschäftigen und dem Ausprobieren? Weil das Ausprobieren ist ja manchmal, oder das Selbst herausfinden, und weil das ja eigentlich schon auch ein Aspekt ist, der ja durchaus auch Spaß macht, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin dann Dinge erstmal herausfindet, miteinander auch.
Ja, ich sehe da gar kein Problem. Es macht ja auch Spaß, sich so ein YouTube-Video anzuschauen, wie man jetzt den G-Punkt findet oder was man mit einem Penis machen kann. Und es dann auszuprobieren, nach Hause zu gehen und es auszuprobieren, ist doch wirklich lustvoll. Und der Partner, die Partnerin wird sich freuen.
Würdest du eigentlich sagen, dass man sowas im besten Fall zusammen macht? Also sich gemeinsam mit dem Thema beschäftigt, oder sollte das jeder so für sich machen?
Je nachdem, wie die Beziehung funktioniert. Ich darf natürlich meinen Partner, meine Partnerin nicht stressen und sollte vielleicht das, was ich lernen möchte, erstmal selbst lernen. Aber klar, das kann, also wie zusammen tanzen gehen, wie alle anderen Aktivitäten, bringt das natürlich ein Paar auch voran.
Was würdest du eigentlich sagen, sind die größten Missverständnisse an dem Körper des jeweils anderen Geschlechts? Also ich aus deinem Buch auch so ein bisschen rausgelesen, wir müssen da ja auch sozusagen physisch, anatomisch noch ganz viel nachlernen, um irgendwie besser miteinander umzugehen.
Ja, ich glaube, der größte Denkfehler ist, dass man an der anderen Person das macht, was einem selbst gefallen würde. Und das ist irgendwie berührend, aber bringt nicht so viel, weil, wenn wir jetzt mal von Männern und Frauen ausgehen, die doch sehr unterschiedlich sind, eine unterschiedliche Zeit brauchen, um warm zu werden und unterschiedliche Dinge einfach brauchen. Und das fängt beim Initiieren von Sex an, während ich mich wahrscheinlich jede Minute an einen Mann ranrobben könnte im Bett morgens, Schatz, wollen wir Sex machen, würde das andersrum eher nicht funktionieren. Also müsste sich mein Partner was überlegen, sich mehr Zeit nehmen, solche Dinge.
Du nimmst dich und deine eigenen Erfahrungen ja auch gern als Beispiele und bist da sehr offen. Gibt es da für dich eigentlich so gar keine Hürde, oder ist das für dich eine Überwindung gewesen, da auch so offen reinzugehen, auch öffentlich so offen reinzugehen?
Ich bin ja keine Lehrerin, die quasi ihre Klienten als Fallbeispiele benutzen kann. Und ich glaube oder hoffe, das macht den Charme meines Buches aus, dass ich zeige, jeder hat Probleme mit Sex, ich habe auch Probleme mit Sex und ich sage euch, wie ich hier aus der Nummer rauskomme. Und ich ermutige, sich nicht so ernst zu nehmen und über Pleiten, Pech und Pannen wirklich auch mit Humor hinwegzugehen oder da durchzugehen und das irgendwie zu lösen.
Ist das vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch gemeinsam darüber lachen kann, wenn Dinge mal schiefgehen und nicht irgendwie versucht, da in so einen Topf voller Scham hineinzuspringen und sich dann irgendwie aus der Situation herauszuziehen?
Das ist das Schwerste überhaupt, weil in dem Moment, wenn zum Beispiel die Erektion nicht da ist, ist es ganz oft mit Scham verbunden. Oder wenn ich wieder nicht für mich sorgen konnte und sich da jemand auf mir zum Orgasmus ruckelt, dann kann ich das in dem Moment oft nicht lösen. Aber wenn man dann hinterher humorvoll sagen kann, hast du mal wieder nicht auf dich aufgepasst. Oder er sagt, oh, ich war so gestresst und ich war völlig woanders mit meinen Gedanken. Können wir noch mal? Oder was auch immer. Dann ist sofort dieser Scham der Stecker gezogen und sofort ist eine Verbindung da und man kann zusammen lachen. Und ich finde auch, man sollte diese Sachen, man sollte sowohl das ganz Tolle immer wieder erwähnen und immer wieder feiern, wie schön das war und was das Besondere war und ganz genau sagen, was man gefühlt hat. Aber diese Sachen dann eben mitbenennen. Oh, da bin ich weggerutscht, das war nicht so gut für mich und da hat das Tempo nicht gestimmt und da bin ich dir irgendwie verloren gegangen. Und sofort ist die Scham weg und man ist in Verbindung.
Das ist ja auch so ein Moment, wo man dann vielleicht diese Mauer zwischeneinander irgendwie bricht, wo man selbst irgendwie den Anspruch hat, immer perfekt sein zu wollen und irgendwie von der anderen Person das ja auch irgendwo erwartet, gerade in solchen Situationen. Und man dann vielleicht das Ganze auch auf eine andere Ebene nochmal heben kann, oder?
Absolut. Und vom anderen zu erwarten, perfekt zu sein, ist sowieso der Killer für jede erotische Begegnung. Das wird immer so sein, dass man sich begegnet in seiner Unvollkommenheit. Und am besten ist es doch völlig ohne Erwartung da reinzugehen, wenn man das denn kann. Ich finde auch diese Unterteilung in Vorspiel, Akt und Nachspiel und dann muss aber jemand gekommen sein, nicht hilfreich, sondern wir begegnen uns nackt in unserer ganzen Unvollkommenheit und mit unserer ganzen Lust und schauen mal, was diese Körper machen wollen. Wir atmen viel und sind neugierig aufeinander und dann wird es vielleicht ein bisschen weniger Erregung geben, weil man halt nicht so zielgerichtet stimuliert und nicht so sich auf den Orgasmus hinbewegt. Aber es wird länger dauern und es wird lustvoller sein. Die Menschen verwechseln oft oder vermischen oft Erregung und Lust. Aber auch im Zusammenhang mit Pornos kann man das gut sehen. Wenn man zu Pornos masturbiert, ist die Erregung hoch, 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 aber die Lust ist nicht so toll. Dann hat man oft so ein schales Gefühl auch. Aber wenn man zusammen sowas kreiert, ist dann die Erregung unter Umständen nicht so der Hammer, aber die Lust ist hoch. Und das kann man ja Stunden treiben, während dieses Zielgerichtete ja viel schneller vorbei ist.
Man sagt ja immer so pauschal, Frauen sind da generell irgendwie ein bisschen offener, ein bisschen weiter, ein bisschen unkomplizierter im Sinne von, wie sie die Dinge sehen und jetzt nicht so ein großes Ding daraus vielleicht manchmal auch machen. Und Männer sind eher schambelastet, sind eher so ein bisschen zurückhaltender und introvertierter bei dem Thema. Ist das dann wirklich so oder ist das so eine Pauschalisierung, die eigentlich unfair ist?
Naja, unfair ist es sowieso, aber ich glaube, dass es schon stimmt, weil die Männer halt unter einem wahnsinnigen Leistungsdruck stehen und performen müssen und die Frau zum Orgasmus bringen müssen und leisten müssen und machen müssen und tun müssen. Und natürlich ist dann ein Sprechen über Erektionsprobleme ein Riesending, weil sie das in Frage stellt. Und wenn wir diesen Quatsch mal lassen könnten, wenn Männer nicht unbedingt kommen müssten, das ist das eine, und wenn Frauen nicht unbedingt diesen Macher im Bett haben müssten, sondern sich um ihre eigene Lust kümmern würden und ja Selbstverantwortung übernehmen, dann wäre so eine Befreiung möglich. Und wir könnten freier auch sprechen.
Hast du da eigentlich Tipps, wenn man auch in so einer ganz langen Beziehung ist, wo oft ja dann Dinge auch mal so ein bisschen einschlafen, wo man auf jeden Fall mal vielleicht die Frequenz auch runtergeht nach Jahren der Beziehung. Gibt es da Tipps, die du hast oder Empfehlungen oder wo du sagen würdest, oh, redet doch mal drüber?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Es gibt einen Sexualtherapeuten, Jack Morin, der sagt, wenn ein Paar aufgehört hat, Sex zu machen, dann ist es fast unmöglich, wieder zurückzufinden. Deshalb ist mein einer Ratschlag, bleibt dabei, seid sinnlich miteinander. Und Sexualtherapeuten schlagen vor, dass sich Paare zum Sex verabreden, was ja ein bisschen furchtbar ist einerseits, aber was eben hilft, dass man zueinander findet. Und es muss ja dann auch nicht Penetration sofort passieren, sondern auch da wieder, man ist körperlich zusammen, es werden Hormone ausgeschüttet, man verbindet sich Und wenn man so zusammenbleibt, dann kommt auch oft Lust. Das ist ja wie beim Sport. Ich habe auch keine Lust, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn ich einmal dort bin, ist es nur beglückend. Und dass man nicht immer dasselbe macht, sondern dass man sich mit Fantasie nähert. Ich kenne ja meinen Partner, meine Partnerin. Ich weiß, worauf der steht. Ich kann mir was überlegen, was für die andere, den anderen lustvoll ist, was dem Spaß macht. Ich kann zwischendurch erfindungsreich sein. Ich muss auch nicht immer gleich sein. Ich muss nicht immer mit meinem Ärger aus dem Büro nach Hause kommen, sondern kann wirklich mal eine andere Seite zeigen und mal gucken, wie der oder die andere darauf reagiert. Wenn ein Paar keinen Sex mehr macht, ist viel anderes auch eingeschlafen. Und ich glaube, dass man eher Lust auf eine andere Person hat, die vielleicht eine Seite zeigt, erstens auch mal, die man jetzt nicht schon aus dem FF kennt, plus die aufmerksam ist, die sieht, wer ich bin und die mir was schenkt und ein bisschen in Vorleistung geht, ohne allerdings bedürftig zu sein. Weil Bedürftigkeit und ich brauche mal wieder, ist der Killer für die Lust.
Ist es bei Paaren vielleicht auch so, dass je länger die dann nicht miteinander im Bett waren oder keinen Sex hatten, dass sich da wie so eine Hürde immer weiter aufbaut, dass es sich einfach diesen ersten Schritt zu gehen irgendwie immer unnatürlicher auch anfühlt, wenn man dann, wenn einer von den beiden dann sagt, ich würde es jetzt mal wieder versuchen, dass dann einfach irgendwann diese Überwindung so groß ist, dass es kaum mehr möglich ist?
Absolut. Ich glaube, in so einem Fall, wenn beide Sex haben wollen, müsste man sich richtig verabreden und müsste sagen, auch wenn wir jetzt keine Lust haben, wir legen uns jetzt ins Bett und schauen. Und die Sexualtherapeutin Regina Heckert empfiehlt auch, dass man einfach nur die Genitalien aneinander legt, ruhig auch angezogen und schaut, was dann passiert. Was man auch machen kann, ist, sich quasi wieder neu kennenzulernen und neu zu verabreden. Aber auch da müssten beide Lust haben, sonst funktioniert das nicht. Dass man quasi nochmal datet, nochmal irgendwo hinfährt, sich was Schönes überlegt, Riesenrad fährt, Sekt trinkt, plaudert, knutscht. Und dann aber wirklich keinen Sex macht, sondern das wieder kommen lässt, wenn es denn kommt. Und ansonsten, es geht ja eh niemand zur Psychotherapie und zur Sexualtherapie gehen noch weniger. Aber Sexualtherapie oder ein Coaching sind so, so hilfreich. Ich würde jedem sowohl für sich selbst als auch für die Partnerschaft empfehlen, mit großen und mit kleinen Problemen so jemanden aufzusuchen. Da gibt es wirklich niederschwellige Angebote und man kommt wirklich voran nach so einer Sitzung.
Ich habe ja auch immer ein bisschen das Gefühl, dass es da auch kulturell große Unterschiede gibt. Du hast vorhin schon Ost- und Westdeutschland historisch angesprochen, aber auch innerhalb von Europa. Und habe oft das Gefühl, dass wir in Deutschland da schon besonders verkopft sind und ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen prüde sind, obwohl wir manchmal so tun, als wären wir es gar nicht. Wie siehst du das dann?
Ich weiß nicht, ob man da Klischees bedient, aber natürlich, du sagst ja schon das Wort verkopft. Wenn ich so aus dem Büro nach Hause komme und dann erstmal erzähle, wie mein Tag war und wie blöd mein Chef war und was ich alles erlebt habe und dann möchte ich in diesem aufgerichteten Zustand Sex machen, ja, das wird nicht so dolle. Während wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin oder noch einen Tango-Kurs hatte oder ja, generell mehr in meinem Körper zu Hause bin, was man ja Südländern nachsagt, dann habe ich natürlich auch mehr Feuer im Becken und dann atme ich tiefer und dann passiert auch beim Sex mehr unter Umständen.
Eines der Dinge, die du in deinem Buch auch empfiehlst, ist diese 20-Tage-Challenge zum Thema Masturbation. Was hat das denn für einen Effekt und warum denkst du, dass das Sinn macht? Und vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, kannst du kurz erklären, was du damit meinst?
Das ist im Grunde der Clou an meinem Buch, aber das wollte ich nicht vorne drauf schreiben, sonst hätte sich es wahrscheinlich keiner gekauft, weil man ja so denkt, ja, masturbieren kann ich ja wohl, mein Problem ist der partnerschaftliche Sex. Aber das ist eben nicht so, weil wir mit unserer Art zu masturbieren unsere sexuelle Handschrift prägen. Und es masturbieren Männer wie Frauen viel zu kurz, mit angespanntem Körper, nicht tief atmend, Männer oft noch zu Pornos, also zu Bildern. Sie sind nicht bei der Sache, sondern im Kopf. Und die Fläche, die bespielt wird, ist halt winzig. Und dann überträgt der Körper das automatisch auf den partnerschaftlichen Sex. Und das ist der absolute Killer, weil da möchte ich ja ganz körperliche Lust. Da möchte ich ja, dass es ein bisschen dauert. Da möchte ich ja tief atmen und viel fühlen. Und das kann ich leider nicht tun. Und bei Frauen kommt noch dazu, dass sie nur ihre Klitoris bespielen und dann natürlich nicht viel fühlen, wenn der Penis eindringt, weil sie eine taube Vagina haben.
Du hast über dich selbst oder deine eigene Erfahrung da auch geschrieben, dass du da wie so ins Weltall geschaut hast und das Ganze betrachtet hast. Wie bist du da oder wie hast du das erlebt?
Ja, wie gesagt, es sind heutzutage alle möglichen Kurse vorhanden, die man besuchen kann. Das klingt so ein bisschen nach Hippietum und 68. Da haben die Frauen das ja gemacht, gegenseitig in ihre Vagina geschaut. Aber man kann das heute wieder haben in so Neo-Tantra-Kontexten. Und das war ein Frauenseminar, wo wir unsere Vagina ausgemessen haben und reingeschaut haben und auch bei den Lehrerinnen reingeschaut haben. Es war ein bisschen befremdlich, aber hat mir sehr geholfen. Und ich werde nie vergessen, als dann die Männer eingeladen wurden, es gab auch eine Männergruppe, zu uns zu kommen und eingeladen wurden zu schauen, jetzt weine ich gleich, weil das wirklich so berührend war. Die waren ganz ehrfürchtig beinahe und ganz gerührt und das hat sehr tief Verbindung geschafft, zu schauen, wie sind deine Genitalien und nicht achtlos irgendwie reinzugehen, sondern man hat gefragt, darf ich schauen und hat sich Zeit gelassen. Also einfach mal zwischen, ich gehe da jetzt ran, so ein bisschen Zeit davor zu tun und eine Frage und ein bisschen Ehrfurcht, finde ich gar nicht so unangebracht. Es war sehr schön zu sehen.
Ist ja auch was, was wahrscheinlich der Durchschnitt auch der Deutschen oder generell der Durchschnitt der Menschen immer sehr wenig macht, weil meistens ist es Licht aus oder die Bettdecke drüber. Genau. Da kann man sich ja den Körper des Partners oder der Partnerin gar nicht so richtig bewusst anschauen, oder?
Ja, aber sobald eine Einladung ausgesprochen wird, ändert das den Sex vollkommen. Seitdem mache ich das auch und lade ein zu schauen. Und das ist, schafft wirklich Verbindung und ist wirklich, wirklich schön.
Wie würdest du heute eigentlich Scham für dich selbst definieren? Gibt es da noch Schamgrenzen, die du hast? Oder ist das ein Konzept, das du irgendwie abgelegt hast für dich selbst?
Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal ablege. Aber wenn es um meinen Körper geht, habe ich noch ganz viel Scham und ganz viel Scheu und Ängste. Aber mein Konzept ist ja, darüber dann lustig zu schreiben. Und insofern sollte ich mir vielleicht gar nicht wünschen, dass ich es je ablege. Aber über diese menschlichen Sachen, über diese Ängste und diese Scham zu schreiben, macht mir so großen Spaß. Und da kommt auch mein Humor her, da immer wieder hinzugehen, immer wieder durchzugehen. Weil das ist ja mit sehr viel Schmerz verbunden, wenn man in einer Situation schamvoll agiert, wenn man seinen Körper nicht feiern kann beim Sex, sondern verstecken möchte.
Hm. Jetzt haben wir schon viel über Leistungsdruck gesprochen, wir haben viel über sexuelle Erziehung gesprochen und eben das Ausbleiben eben dieser. Und so ein Mantra, was oder so ein Satz, der sich wie so ein Mantra irgendwie auch durch dein Buch zieht, ist dieses, wir haben es ja nie richtig gelernt.
Ja.
Was würdest du denn sagen, müssten wir als erstes wieder verlernen, um es danach besser zu machen?
Ich glaube, wir müssten das Zielgerichtete weglassen. Niemand muss zum Orgasmus kommen. In der Regel, es gibt ja den Orgasm Gap, in der Regel sind es ja die Männer. Aber das erzeugt Druck für die Männer und für die Frauen. Das muss weg. Und das Zweite ist, ja, eigentlich will ich jetzt sagen, was wir lernen müssen. Tief atmen und uns bewegen. Und einfach ziellos irgendwas tun.
Was auch klar wird, wenn man ein Buch liest, ist, wie wichtig dieser spielerische Aspekt eben genau ist. Dieses sich bewegen, sich berühren, darüber sprechen, vielleicht sogar in Rollenspiele gehen und ähnliches. Nimmt das vielleicht auch genau diese Anspannung dann raus?
Wenn ich das sage, reagieren die Leute oft so ein bisschen, ich hasse Spielen und wieso soll ich jetzt hier auch noch spielen? Aber ich glaube wirklich, dass das der Clou ist Und wahrscheinlich guckt mein Partner, meine Partnerin erstmal komisch, wenn ich jetzt anfange zu spielen. Also das ist auch wirklich nicht so einfach, was ich hier vorschlage. Aber ich glaube, sobald wir da nicht mehr ein Arbeitsprojekt draus machen, wir verbessern unseren Sex, sondern einfach ins Bett gehen und mal mit einer Kissenschlacht starten, damit mal ein bisschen Feuer im System ist und ein bisschen wir mal tief geatmet haben und zusammen kichern. Und wenn wir dann Sex machen, hat es eine ganz andere Qualität, als wenn wir sagen, Liebling, jetzt lass uns aber mal wieder. Da geht einem alles zu, oder? Wenn jemand so spricht.
Wie bekommen wir das denn eigentlich besser hin? Weil wenn man jetzt offener ist und vielleicht auch eben all das befolgen möchte, was du in dem Buch da schreibst und sich da wirklich auch irgendwie, ja, vielleicht auch überwindet und vielleicht mal neue Wege geht. Und dann merke ich aber, auf der anderen Seite habe ich einen Partner oder eine Partnerin, die damit im ersten Moment erstmal völlig überfordert ist, die damit irgendwie nicht umgehen kann oder nicht, man nicht so richtig weiß, wie man da weitermachen soll und dann vielleicht dieses mühevoll gebaute Konstrukt im eigenen Kopf dann in sich zusammenklappt, weil man merkt, oh, das ist ja alles gar nicht so, so einfach, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und das macht das Ganze ja eher noch komplizierter, als es davor war.
Das ist sehr wahr. Also man kann nur begrenzt den Paarsex ändern, also nur so weit, wie die andere Person bereit ist, mitzugehen. Aber ich glaube schon, wenn man seine Masturbation ändert, hat man ja schon ganz viel für sich getan und ist sinnlicher unterwegs und hat schon ganz viel erreicht. Aber im Paarsex könnte man, indem man lockerer ist einfach und indem man weniger ziellos ist, weniger angespannt, wird es automatisch Einfluss auf die andere Person haben. Man sollte jetzt nicht irgendein Konzept wieder sich entwickeln, das da jetzt passen muss, sondern lockerer zu sein, erwartungslos zu sein, macht schon ganz viel aus. Und ich finde auch, wenn man so Tools gelernt hat, ich mache zum Beispiel gerne Penismassage und biete das so an, ich kann Tantra-Massage oder eben eine ganze Tantra-Massage, dann ist die andere Person schon erstmal entspannt und so fluffig und dann habe ich schon mal die Reihenfolge dessen, was hier bei uns im Bett passieren würde, aufgehoben, indem ich der anderen Person was Gutes getan habe, was denjenigen begeistert und überwältigt hat, im Zweifelsfall sogar. Und dann wird sofort, ist die Temperatur anders, die Anspannung ist weg und es wird was anderes passieren. Also auch Männern empfehle ich, guckt euch ein YouTube-Video an, was kann ich denn mit dem G-Punkt machen, wie kann ich denn Brüste massieren oder im Zweifelsfall auch nur eine Nackenmassage oder ich gucke mal Mundraum, würde man von selbst nicht massieren. Dass man einfach mal schaut, was kann ich der Person denn anbieten und dann ist sie so ein bisschen fluffiger und wir gehen mal andere Wege.
Wir haben im Deutschen ja ganz viele sehr sperrige Worte für Genitalien und für alles, was irgendwie damit zu tun hat und sind ja auch nicht wirklich geübt, über diese Themen zu sprechen. Da haben wir jetzt schon ausführlich darüber geredet. Müssten wir nicht vielleicht erstmal unser Vokabular auch irgendwo anpassen oder lernen, darüber auch irgendwie sinnlich zu sprechen, statt irgendwie so sehr sperrige Worte zu verwenden?
Ja, ich bin Lektorin auch im Beruf. Und bei sinnlich denke ich dann sofort wieder so an Schatzkästlein und Jadeschwert und sowas. Also, aber klar. Und auch indem wir mit Humor sprechen, wenn wir zum Beispiel Begriffe aus dem Tierreich nehmen oder aus der Technik, mein Ölkännchen muss gefüllt werden, was weiß ich, je nachdem, welche Art Humor oder welche Art Sprechen zu einem Paar passt. Klar sollte man das tun, sollte man das ändern, um aus diesem verkopften, steifen rauszukommen zu etwas Sinnlichem, zu etwas, worauf man Lust hat. Das hängt natürlich sehr vom Paar ab, welchen Ton zwei Menschen miteinander haben und wie sie miteinander sprechen wollen. Aber ich finde auch, klar.
Wie finde ich denn die richtige Balance auch meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber zwischen Esoterik, Spiritualität und tatsächlich auch echter Sinnlichkeit?
Ja, wir haben so sehr viel Angst vor Esoterik. Sinnlichkeit, wir können ja sagen, Sinnlichkeit ist körperlich. Also wenn ich ganz tief in den Körper gehe, ganz tief atme, mich spüre und hier alles spüren will, was bei diesem Sex passiert und nicht einfach nur auf der Schnellstraße in Richtung Orgasmus bin, dann bin ich null esoterisch, sondern ganz präsent. Und dass dann trotzdem, der Körper macht ja Emotionen, dass ich dann vielleicht ins Weinen, ins Lachen komme, dass dann ganz viel emotional passiert. Da gehen wir dann schon in Richtung Esoterik und die Tantriker sagen ja, über Ekstase kann man zur Erleuchtung kommen. Soweit müssen wir das ja nicht treiben.
Wie wichtig ist es denn, dass wir auch danach miteinander sprechen? Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was man davor machen kann, wie man sich vorbereiten kann, was man währenddessen besser machen kann. Aber wie ist das denn eigentlich mit dem Nachspiel sozusagen?
Ja, großes Thema zwischen Männern und Frauen, wenn wir Männer und Frauen wählen. Ich habe das Gefühl, Männer wollen dann oft in die Fremdenlegion eintreten und sofort das Land verlassen. Und es wäre aber sinnvoll, da zu bleiben und das irgendwie abzuschließen und vielleicht noch zärtlich zu sein. Zumal, wenn man in einer Beziehung ist, das ist vielleicht dann auch eine Dienstleistung für die Frau. Aber ich glaube, dass es dem Mann auch gut tut, noch ein bisschen ein paar Hormone auszuschütten und noch in Verbindung zu bleiben, auch wenn er sich vielleicht überwinden muss.
Dann würde ich mal sagen, alle, die uns zugehört und zugesehen haben, sollten vielleicht mal dein Buch lesen und sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich der erste wichtige Schritt, oder? Dass man sich wirklich mal bewusst mit dem Thema beschäftigt und es nicht so als nebenher geschehendes Ereignis betrachtet, sondern wirklich bewusst an das Thema herangeht.
Ja, dass man sich als sexuellen Menschen wahrnimmt und schaut, wie bin ich eigentlich mit mir sexuell, wie bin ich mit meinem Partner, meiner Partnerin sexuell und ist es so okay für mich oder geht da nicht noch mehr, will ich nicht mehr von Sex, weil es ist so beglückend, belebend, gesund, man sagt lebensverlängernd, also es lohnt sich damit zu befassen.
Das ist doch das perfekte abschließende Schlusswort. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.